Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Klaus-Rüdiger May. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am 29. Januar 2026 gegen den Wirtschaftsstandort Deutschland, wie von der deutschen Umwelthilfe sehnlich gewünscht, geurteilt. Das Gericht vertritt die Auffassung, dass das sogenannte Klimaschutzprogramm der Bundesregierung von 2023 nicht ausreiche und die Regierung zusätzliche Maßnahmen zum Klimaschutz ergreifen müsse. Alle Wirtschaftsdaten belegen, dass Merkels grüne Energiewende den Wirtschaftsstandort Deutschland zerstört, was unter anderem an der ideologisch gewollten Verteuerung der Energie liegt. Es findet eine gigantische Umverteilung von den Bürgern hin zum Klimakomplex statt. Im Jahr 2024 plante die Bundesregierung noch Rückstellungen für den erneuerbare Energienkomplex von 10 Milliarden Euro. Es wurden dann aber doch 20 Milliarden Euro. Die Gesamtsubvention im Jahr 2026 soll nun 30 Milliarden Euro betragen. Verlagerung der Wertschöpfungsketten ins Ausland, Firmenflucht, wachsende Preise, Erhöhung der Anzahl der Insolvenzen und steigende Arbeitslosigkeit sind die Folgen. Sicher in Deutschland sind nur noch die Profite des Klimakomplexes einschließlich ihrer NGOs. Doch geht das im wahrsten Sinne des Wortes mit rechten Dingen zu? Darüber möchte ich mich mit dem Juristen und Rechtswissenschaftler Professor Dr. Volker Böhme-Nessler unterhalten. Einen schönen guten Tag, Herr Professor.
Hallo, Herr May.
Lassen Sie mich zu Anfang gleich pauschal fragen. Ist die Wirtschaftsordnung, die soziale Marktwirtschaft, die wir haben, im Gegensatz zur Planwirtschaft eigentlich gesetzlich in Deutschland verankert?
Man kann sagen, sie ist in der Verfassung sogar verankert. Da ist nicht ausdrücklich die Rede von sozialer Marktwirtschaft. Dieser Ausdruck findet sich da nicht. Aber wenn man sich die Gesamtkonstruktion der Verfassung anschaut, dann wird ganz klar, die Wirtschaftsordnung muss stark marktwirtschaftlich orientiert sein, aber mit einer sozialen Komponente. Das ergibt sich daraus. Die Verfassung ist freiheitlich. Wir reden von der Menschenwürde, wir reden von den Grundrechten. Da geht es vor allen Dingen um die Freiheit in der Verfassung. Und das bedeutet natürlich übertragen auf den Bereich der Wirtschaft, Marktwirtschaft. Die freiheitliche Wirtschaftsordnung, die das Grundgesetz fordert, weil es eben freiheitlich orientiert ist, ist natürlich die Marktwirtschaft. Gleichzeitig gibt es im Grundgesetz aber auch noch Erweiterungen oder Ergänzungen. Es gibt das Sozialstaatsprinzip, also nicht nur Freiheit, sondern die Verfassung verlangt auch, dass der Staat ein Sozialstaat ist, wie auch immer das im Einzelnen aussehen muss. Und sie gibt die Möglichkeit, die Freiheitsgrundrechte, die grundsätzlich bestehen, auch wieder einzuschränken. Aber nur ein bisschen und nur verhältnismäßig. Das heißt dann mit anderen Worten, Marktwirtschaft, weil die Verfassung freiheitlich ist, aber soziale Komponente, weil die Verfassung auch den Sozialstaat fordert und die Freiheitsrechte auch unter bestimmten Umständen einschränken kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Man kann, und das macht man auch, aus der Verfassung, aus dem Grundgesetz als Wirtschaftsmodell die soziale Marktwirtschaft herauslesen.
Ich würde ganz gerne nochmal nachfragen. Sie sprachen von den Möglichkeiten, Freiheitsrechte zu beschränken, einzuschränken. Und das haben wir ja in den letzten Jahrzehnten nie wirklich so für voll genommen, beziehungsweise es hat sich nie als Problem dargestellt. Nur scheint mir inzwischen es so zu sein, dass diese, wie Sie sagen, beschränkte oder begrenzte Möglichkeit der Einschränkung von Freiheitsrechten inzwischen und seit der Pandemie immer mehr entschränkt wird. Also dass sozusagen die kleine Klappe, die man aufgelassen hat, zu einem Tor wird.
Die Beobachtung teile ich und Sie haben auch recht, das lässt sich verstärkt seit der Corona-Pandemie beobachten. Der Punkt ist folgender. Die Einschränkungen der Freiheit müssen, das sagt die Verfassung, immer verhältnismäßig sein. Das ist sozusagen der Hebel, mit dem man versucht, die Einschränkungen der Freiheit in Grenzen zu halten. Es muss immer verhältnismäßig sein. Und wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, dass ganz viele unzählige Einschränkungen der Freiheit stattgefunden haben, die überhaupt nicht verhältnismäßig waren. Also sie waren nicht geeignet, sie waren nicht erforderlich, sie waren nicht angemessen. Das sind so die drei Kriterien, die zur Verhältnismäßigkeit dazugehören. Und man hat das Gefühl, und es wird auch gestützt durch konkrete Beobachtungen, dass seitdem die Bedeutung der Verhältnismäßigkeit abgenommen hat. Verhältnismäßigkeit wird nicht mehr so ernst genommen wie vorher. Und das ist natürlich ein Problem bei den Freiheitseinschränkungen. Dann fällt die Beschränkung für die Eingriffe in die Freiheit und für die Einschränkung der Freiheit weg. Sozusagen das Verhältnismäßigkeitsprinzip, um es jetzt mal so zu sagen, funktioniert in der Praxis nicht mehr so gut wie vor der Pandemie.
Liegt das daran, dass man die Verhältnismäßigkeit zu wenig juristisch definiert hat oder kann man sie überhaupt juristisch definieren?
Doch, sie ist sehr stark juristisch entwickelt worden. Sie ist auch sehr stark definiert worden. Das ist auch tatsächlich eine große Leistung des Bundesverfassungsgerichts in den ersten Jahrzehnten seines Bestehens gewesen. Also das ist kein juristisches Problem. Es ist ein Problem der Praxis. Wenn die politische Praxis die Verhältnismäßigkeit nicht richtig ernst nimmt und die Gerichte das nicht ganz streng sanktionieren, dann führt das tatsächlich dazu, dass die Politik etwas lernt, nämlich Verhältnismäßigkeit ist mehr ein Lippenbekenntnis und kein hartes juristisches Kriterium, das Eingriffe in die Freiheit begrenzen soll. Also die juristische Dogmatik, die juristische Theorie ist wunderbar. Da ist die Verhältnismäßigkeit festgeschrieben, ausgefeilt bis zum Letzten. Es geht darum, dass die politische Praxis sich zu wenig dran hält. Und wenn mein Eindruck stimmt, auch die Gerichte, allen voran das Verfassungsgericht, zu wenig darauf achten, dass die Verhältnismäßigkeit eingehalten wird.
Also bevor ich in medias res gehe, für mich hört sich das so an, dass das Funktionieren der Gewaltenteilung nicht mehr gegeben ist oder nicht mehr so gut gegeben ist.
Also wir haben tatsächlich aus meiner Sicht große Probleme der Gewaltenteilung. Wir müssen uns überlegen, was Gewaltenteilung eigentlich heißt. Rechtsstaat heißt, die staatlichen Gewalten sind geteilt. Die staatliche Macht wird aufgesplittert. Die soll nicht zentriert werden an einem Punkt. Das ist das Typische für die Diktatur. Das heißt, es gibt Gerichte, die eine bestimmte Aufgabe haben und es gibt Parlamente und es gibt die Verwaltung. Die Gerichte haben die Aufgabe, darauf zu achten, dass die anderen Staatsgewalten Recht und Gesetz einhalten. Das ist deren Aufgabe. Und während der Pandemie hatte ich ganz stark das Gefühl, und das ist auch meine Beobachtung gewesen und nicht nur meine, dass die Gerichte zu sehr die Maßnahmen der Regierung einfach abnicken, dass sie nicht ernsthaft kontrollieren, ob diese Maßnahmen sich an Recht und Gesetz halten, zum Beispiel, ob sie verhältnismäßig sind. Auf der einen Seite, die klassische Aufgabe der Gerichte, haben die Gerichte weniger wahrgenommen. Inzwischen ist es so, vor allen Dingen im Klimabereich habe ich das Gefühl, dass es die Gerichte, vor allen Dingen auch das Bundesverfassungsgericht, ins andere Extrem verfallen. Sie mischen sich viel zu stark in die Politik ein. Das ist auch nicht ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist einfach nur, Politik zu kontrollieren am Maßstab der Gesetze und Verfassungsgericht am Maßstab der Verfassung. Der Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts ist aus meiner Sicht ein klassisches Beispiel dafür, wie Gerichte übergriffig werden, aus ihrem Bereich Rechtsprechung übergreifen in den Bereich Regierung und Parlament. Das heißt also tatsächlich, die klassische Gewaltenteilung ist im Augenblick durcheinander geraten mit ganz fatalen Folgen.
Übrigens auch die nicht klassische Gewaltenteilung, weil ich habe mal den Gedanken entwickelt, dass wir in Deutschland eigentlich vier Gewalten haben, und zwar die drei, die Sie benannt haben. Und ich sehe immer so als Gewaltenteilung in Deutschland auch den Föderalismus.
Ja.
Das ist jetzt keine klassische Definition natürlich, aber der Föderalismus hat gerade in der Pandemie entsetzlich versagt. Ich komme nochmal später auf den Klimabereich zurück und würde doch erstmal noch ein wenig grundsätzlicher beginnen. Und zwar, jede Volkswirtschaft benötigt ja Spielregeln. Das heißt, mir geht es eigentlich um die Frage, inwieweit kann sich der Staat in die Wirtschaft einmischen? Inwieweit kann sich Gesetzgebung einmischen? Also Anfang hatten wir ja darüber gesprochen, ob die Marktwirtschaft verankert ist gesetzlich, juristisch in Deutschland. Natürlich verstehe ich, dass es bestimmte Spielregeln geben muss, wie beispielsweise Insolvenzrecht, Kartellrecht und so weiter und so fort. Aber es gibt eben auch diese anderen Gesetze wie das Erneuerbare Energiengesetz und die verschiedensten Novellierungen. Für mich besteht die Frage eigentlich, gibt es unterschiedliche Arten von Gesetzen? Also grob gesagt, gibt es Gesetze, die die Verkehrsform der Wirtschaft regeln, Gesetze, die nicht nur die Verkehrsform regeln, sondern in die Wirtschaft eingreifen?
Ja, vielleicht kann man diesen Unterschied machen. Der Punkt ist, ich argumentiere jetzt mal verfassungsrechtlich, der Staat darf in die Freiheiten, in die Wirtschaftsfreiheiten eingreifen, aber eben nur begrenzt und verhältnismäßig. Das ist der entscheidende Punkt. Es gibt die Freiheiten ja nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch woanders. Es gibt ja nicht nur die Wirtschaftsfreiheit, die Eigentumsfreiheit, die Berufsfreiheit und so weiter. Es gibt auch noch andere Freiheiten. Die Meinungsfreiheit zum Beispiel, die Religionsfreiheit und so weiter. Und die Aufgabe des Staates ist, alle diese Freiheiten in einen angemessenen Ausgleich zu bringen. Der Staat muss letztlich seine Gesetze so machen, dass alle diese Freiheiten insgesamt optimal verwirklicht werden können. Das heißt natürlich auch, dass keine Freiheit absolut verwirklicht werden kann, weil dann nämlich andere Freiheiten zu sehr zurückstecken müssten. Das heißt auch, natürlich gibt es die Wirtschaftsfreiheiten, es gibt aber auch andere Interessen, die auch von Grundrechten der Verfassung geschützt werden. Und das muss der Staat mit seinen Gesetzen zum Ausgleich bringen. Und insofern, ja, Wirtschaft grundsätzlich erstmal frei, das ist die Idee. Und dann muss man sie aber möglicherweise einschränken, vielleicht auch ein bisschen steuern, um auch andere Freiheiten möglich zu machen. Also das Beispiel, das klassische Beispiel ist die Sozialstaatsklausel im Grundgesetz. Man kann keinen völlig freien Kapitalismus, Raubtierkapitalismus zulassen. Das wäre nicht im Sinne der Verfassung, weil dann eben die soziale Komponente, Grundgesetz sagt auch, Deutschland muss ein Sozialstaat sein, weil dann die soziale Komponente vernachlässigt würde. Das heißt also, es ist ein ganz großes Abwägen, Ausgleichen, man kann das auch praktische Konkordanz nennen, was der Staat da machen muss. Insofern ist das ein ganz diffiziler Prozess, den die Parlamente machen, wenn sie Gesetze machen. Das heißt, sie dürfen natürlich nicht zu wenig Gesetze machen, damit nicht vielleicht bestimmte Interessen, die das Grundgesetz auch schützt, unter die Räder kommen. Sie dürfen aber auch nicht zu viele Gesetze machen und zu tief eingreifende Gesetze machen, weil dann die Freiheit der Wirtschaft erstickt wird. Also diese Balance muss man hinkriegen und aus Ihrer Frage höre ich so ein bisschen Skepsis raus. Ich glaube, die Skepsis ist berechtigt. Wenn der Staat zu tief und zu detailliert und zu oft in die Wirtschaft eingreift, dann verletzt er die Wirtschaftsfreiheit, die auch vom Grundgesetz garantiert ist.
Ja, ich denke es daher aber auch noch von einem anderen Punkt aus, und zwar wenn ich beispielsweise vergleiche die Novellierung des EEGs, des Erneuerbaren Energiegesetzes, und sagen wir mal das Kartellrecht. Sehe ich bei dem Kartellrecht eine Notwendigkeit, gerade die Freiheit des Marktes zu schützen? Also das Kartellrecht schützt die Freiheit des Marktes, also verkürzt aus meiner Sicht.
Ja.
Das EEG wiederum greift aber regulierend ein und schützt nicht die Freiheit, sondern macht das Gegenteil. Es sagt zum Beispiel, dass eine bestimmte Energieart stets und immer abgenommen werden muss und Vorrang hat. Das ist im Gegensatz zu einem Kartellrecht, wie ich finde, ein eingreifendes Recht, weil es sagt, das ist gut, das ist schlecht, beziehungsweise das muss bevorrechtet werden, das nicht, während das Kartellrecht nur sagt, dass wir eine Freiheit aufrechterhalten müssen und die kann nicht dadurch zerstört werden, dass Marktmächte die Freiheit des Marktes zerstören.
Da stimme ich Ihnen zu. Das EEG ist qualitativ etwas anderes und greift viel tiefer in die Freiheiten ein. Das Problem ist, ich habe es vorhin schon angedeutet, diese vielen unterschiedlichen Interessen und Freiheiten zum Ausgleich zu bringen, geht nur durch Abwägung. Das heißt, wenn man inhaltliche Entscheidungen trifft in der Demokratie des Grundgesetzes, dann müssen diese immer nach intensiver Abwägung erfolgen. Und das Problem tatsächlich beim EEG, das sehe ich auch, und das ist das entscheidende Problem beim EEG, ist, dass diese Abwägung in einem bestimmten Bereich abgeschafft wird. Es wird nämlich festgelegt, dass erneuerbare Energien immer Vorrang haben und dass faktisch, rechtlich ist immer noch ein bisschen die Rede von Abwägung, dass aber faktisch keine Abwägung mehr stattfindet. Das heißt, wenn irgendwo Windkraftanlagen zum Beispiel beantragt werden und es um die Genehmigung geht, dann wurde früher vor dem neuen EEG abgewogen. Es gibt Naturschutzinteressen, es gibt die Interessen der Windkraftbetreiber, es gibt die Interessen der Anwohner, Eigentumsfreiheit, Immobilieneigentum und so weiter. Es gibt die Interessen der Wirtschaft, weil bestimmte Wirtschaftsmöglichkeiten oder Betätigung der Wirtschaft vielleicht nicht mehr möglich sind, Kurbetriebe oder Ähnliches. Und das wurde abgewogen im ganz konkreten Einzelfall. Und dann gab es eine Entscheidung, die versucht hat, alle möglichen Interessen zu berücksichtigen. Das ist jetzt abgeschafft durch das EEG. Das EEG sagt jetzt, wenn eine Windkraftanlage beantragt wird, dann geht sie allen anderen Interessen automatisch vor und die Windkraftanlage muss mehr oder weniger automatisch genehmigt werden. Und man zerreißt dieses feine Geflecht der Abwägungen und schreibt dann einfach ganz brutal diesen Vorrang ins Gesetz. Und das ist tatsächlich, da gebe ich Ihnen recht, das ist eine ganz andere Qualität von Eingriff in die Wirtschaft als etwa das Kartellgesetz.
Ich finde es ja wirklich atemberaubend und spannend, dass wir jetzt hören, das hat ja etwas mit dem EEG zu tun, dass unbedingt entbürokratisiert werden muss. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, weil ich bisher wahrnehme, dass die Entbürokratisierung, mal ganz davon abgesehen, dass Deutschland wirklich einmalig ist, wir schaffen erstmal ein Ministerium, was entbürokratisieren soll, eine Bürokratie, um Bürokratie abzubauen, das ist schon Schilder. Aber okay. Das Einzige, was ich bis jetzt wahrgenommen habe, ist, dass Entbürokratisierung sich darauf hinausläuft, dass die Widerspruchsrechte der Bürger eingeschränkt werden.
Da stimme ich Ihnen auch zu. Das ist Entbürokratisierung an der falschen Stelle. Wir sehen das seit Jahrzehnten. Es wird immer versprochen, wir entbürokratisieren und wir erleben das Gegenteil. Das ist auch unter Experten, es gibt ja auch Bürokratiesoziologen und Bürokratieforscher, ist das ziemlich eindeutig. Das hat auch verschiedene Gründe, aber es ist jedenfalls ein Prozess, der zu beobachten ist. Und Sie haben recht, es ist natürlich bei solchen Genehmigungsverfahren, bei denen es Einwendungsmöglichkeiten der betroffenen Bürger gibt, findet natürlich auch Bürokratie statt. Das ist Bürokratie. Je mehr Bürger mitreden, desto komplexer wird es, desto mehr müssen die genehmigenden Stellen arbeiten und desto mehr Mühe müssen sie darauf verwenden. Das ist natürlich auch Bürokratie. Aber es ist gleichzeitig, und das ist der entscheidende Punkt, es ist gleichzeitig auch Demokratie und Bürgerbeteiligung und Freiheit der Bürger. Das heißt, wenn man unter dem Vorwand, wir wollen Bürokratie abbauen, ausgerechnet die Einwendungsmöglichkeiten in solchen komplexen Verfahren der Bürger einschränkt, dann klingt das natürlich ein bisschen wie Hohn. Das ist einfach die falsche Stelle, denn da schafft man nicht nur Bürokratie ab, sondern man schafft auch demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten ab. Und das ist ja im Gegensatz zu Bürokratie an sich durchaus was Wertvolles.
Steht das nicht im Widerspruch zum Grundgesetz, diese Vorgehensweise?
Das ist nicht so ganz klar zu beantworten. Also es ist schon so, es gibt das Demokratieprinzip, an dem ist verfassungsrechtlich nicht zu rütteln. Das hat auch Auswirkungen darauf, dass es mindestens ein Minimum an Beteiligungsmöglichkeiten in solchen Verfahren gibt. Aber wie die ganz genau aussehen, da gibt es auch politische Spielräume. Ob es 3 Einwendungsstufen gibt zum Beispiel oder nur eine, das kann dann auch wieder die Politik entscheiden, ohne dass direkt die Verfassung verletzt wäre. Wenn man diese Einwendungsmöglichkeiten, diese Partizipation, Informationsmöglichkeiten der Bürger völlig streichen würde, dann wäre es auf jeden Fall eine Verletzung des Demokratieprinzips. Das ginge nicht.
Ich finde diese Frage, was die Einspruchsmöglichkeiten betrifft und was die Länge von Verfahren betrifft, insofern so langweilig wie spannend gleichermaßen. Weil wenn Sie das diskutieren, kommen Sie natürlich vom Hölzchen aufs Stöckchen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Generalargument dafür ist, die Bürgerbeteiligung, die Einspruchsmöglichkeiten abzuschaffen, das sagt man ja so nicht, sondern man sagt also, die Verfahren dauern zu lange und es kann nicht sein, dass wir 10 Jahre jetzt brauchen, um eine Genehmigung dafür zu bekommen. Und dann wird die Verfahrenslänge im Grunde reduziert auf den Fakt, weil man ja so und so viele Bürgereinsprachen zu bearbeiten hat. Und mir kommt das wie eine Verkürzung vor, weil man letztendlich dann nicht im Auge hat die Verkürzung der Beantragungszeiten, sondern die Einschränkung der Widerspruchsmöglichkeit der Bürger.
Das sehe ich auch so. Was soll ich dazu sagen? Man könnte die Verfahren sicher an anderer Stelle beschleunigen. Man könnte vielleicht mehr Personal zur Verfügung stellen, mehr Verwaltungspersonal, damit die Einwendungen zum Beispiel schneller bearbeitet werden können. Die Verfahren sind auch deswegen so lang, weil es Gerichtsverfahren gibt, weil es die Möglichkeit gibt, die Genehmigungsentscheidungen dann auch anzufechten vor Gericht und die Gerichte länger brauchen. Man könnte auch sagen, man stellt mehr für bestimmte Fälle mehr Gerichtspersonal, also mehr Richter und Richterinnen zur Verfügung. Das wäre alles möglich. Aber Sie haben recht, man hat das Gefühl, dass versucht wird, sozusagen 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Man spart bürokratische Arbeit, indem man Einwendungsmöglichkeiten einschränkt. Man spart auch demokratisch-politischen Stress. Und das ist natürlich in der Demokratie fatal.
Ja, das fand ich ja so bezeichnend. Die jetzt gewählte Verfassungsrichterin Kaufold hatte ja dann mal geäußert vor der Wahl, dass ja Parlamente, die von Politikern, von gewählten Volksvertretern bestückt sind, nicht mutig genug sind, Reformen durchzuführen, weil diese gewählten Volksvertreter immer wieder darauf schielen, dass sie wiedergewählt werden wollen und dadurch nicht in der Lage sind, unpopuläre Maßnahmen durchzuführen. Und deswegen seien eigentlich Gerichte die viel bessere Institution, um diese unpopulären Maßnahmen zu betreiben. Sie kennen, glaube ich, das Zitat, oder?
Ja, so ungefähr, ja. Ich lache jetzt nur fassungslos, aber ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen, Entschuldigung.
Nein, es ist gut, wir sind ja auch im Gespräch. Ja. Und das hat mich doch schon zutiefst schockiert, weil erstens, wir hatten anfangs darüber gesprochen, über die Gewaltenteilung. Und es ist auch so ein juristisch elitäres Denken dahinter, wir können das besser als das dumme Volk oder die dummen Volksvertreter. Ja. Das finde ich schon ein wenig schwierig. Und meine Frage geht nochmal dahin, wenn wir die Zeiten der Beantragung sehen, Kann man es nicht auch dadurch verkürzen, dass man eine Gewichtung vornimmt verschiedener Einspruchsmöglichkeiten? Also ich weiß, wie kompliziert das ist. Ich mache es aber trotzdem mal sehr plakativ. Es muss doch ein Unterschied bestehen oder etwa nicht, wenn ich ein Haus habe und ich möchte in meinem Vorgarten kein Windrad gestellt haben, dass ich mich dagegen wehren kann. Und etwas anderes ist doch, ob jetzt ein Transrapid nicht gebaut wird, weil an der Stelle ein paar Kröten über die Straße gehen. Sie haben vorhin von Verhältnismäßigkeit gesprochen. Gewichten wir nicht letztendlich in den letzten Jahren die Freiheit des Bürgers oder die Freiheitsrechte des Bürgers zu gering im Verhältnis zu anderen Instituten?
Das, was Sie gerade beschreiben, ist das Typische, was man in der Abwägung machen müsste. Man würde die Interessen des Windradbetreibers, die Interessen der Energieversorgung, die Interessen des Bürgers, in dessen Garten das Windrad gebaut werden soll, miteinander abwägen. Das ist dieser komplexe Prozess. Und der ändert sich. Der deutlichste Ausdruck dieser Änderung ist, dass diese Änderung, dieser Vorrang der erneuerbaren Energie, / der Windkraftanlagen, sogar ausdrücklich ins Gesetz geschrieben wird, nämlich ins Erneuerbare-Energien-Gesetz. Da wird die Abwägung abgeschafft. Das ist sozusagen der deutlichste Ausdruck. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass der politische Druck auf diejenigen, die abwägen, auch stärker geworden ist. Das heißt, es wird dann noch abgewogen, aber eben nicht mehr objektiv und sachlich, sondern man hat im Hinterkopf, naja, die erneuerbaren Energien müssen jetzt unbedingt gefördert werden, das Klima muss unbedingt geschützt werden. Und wenn Sie das bei der Abwägung immer im Hinterkopf haben, dann kriegt die Abwägung auf jeden Fall eine Schlagseite. Und das ist natürlich ein Problem. Diese Klimareligion, wie ich es beinahe nennen würde, dieses Denken Klimaschutz über alles. Erst kommt der Klimaschutz, dann kommt lange gar nichts und dann gucken wir mal, was noch kommt. Dieses Denken, das in der Politik und in der Gesellschaft verhältnismäßig weit verbreitet ist, wirkt sich dann natürlich auch in solchen kleinen Entscheidungen aus, indem die zuständigen Verwaltungen, die abwägen müssen, wenn sie die Genehmigung erteilen, dann eben eine Abwägung mit Schlagseite zugunsten der erneuerbaren Energien durchführen. Das ist sozusagen das Problem. Also wenn man oben anfängt, man installiert eine politische Ideologie und setzt die jahrelang immer wieder durch in der Gesellschaft und in allen Bereichen, das wirkt sich dann irgendwann bis ganz unten aus, bis zu den Graswurzeln sozusagen. Und das bedeutet dann, dass aber jahrzehntelang gewachsene Techniken der Abwägung unterschiedlichster Interessen, die überall eine Rolle spielen können, dass diese Techniken sozusagen zerstört werden und nicht mehr gebraucht werden.
Lieber Herr Professor, Sie bringen gerade bei mir ein Ideal, ein Traum zum Einsturz, weil ich immer gehofft habe und geglaubt habe, dass in der Gewaltenteilung Gerichte unabhängig oder Richter unabhängig von Ideologien urteilen.
Ja.
Liegt das Problem schon früher, dass Recht eben dann doch nicht was ganz Unabhängiges ist? Oder ist es die Rechtsprechung, die nicht ganz unabhängig ist? Mhm. Und ich will noch eine dritte Frage anfügen, vielleicht erleichtert uns das den Weg. Und zwar haben wir jetzt in den letzten 10 Jahren eine grundlegend andere Situation oder haben wir mit dem, was wir jetzt erleben, schon seit Anbeginn der Bundesrepublik zu tun?
Ich würde ein bisschen trennen zwischen der Frage, sind die Gerichte unabhängig und der Frage, ist das Recht unabhängig? Mhm. Was die Unabhängigkeit angeht, ist, glaube ich, die Frage nach der Unabhängigkeit der Gerichte wichtiger. Also, das, was Sie als Kinderglauben bezeichnen oder was Ihr Glaube ist, das ist die Idee der Verfassung von der Unabhängigkeit der Richter. Die Verfassung sagt ganz klar, alle Richter sind unabhängig, man darf ihnen nicht reinreden. Also Regierung, Behörden, Parlament dürfen den Richtern nicht reinreden. Sie sind geschützt von der Verfassung sogar ganz stark. Das Problem ist nur, das ist die rechtliche Unabhängigkeit, das ist nicht dasselbe wie die geistige und die psychologische Unabhängigkeit. Gerichte bestehen ja aus Menschen, nämlich aus Richtern und anderem Personal natürlich auch noch, aber die Richter sind sozusagen diejenigen, die inhaltlich die Gerichte sind. Es hilft nichts, wenn Sie jemanden rechtlich schützen, sagen, du musst dir keine Sorgen machen, dir kann keiner Stress machen, du bist unabhängig von der Verfassung garantiert. Das hilft nichts, wenn Sie eine Person haben ohne Rückgrat oder eine Person, die vielleicht noch mehr woanders Karriere machen will oder eine Person, die einfach nur ängstlich ist und auf Druck reagiert oder eine Person, was wir, finde ich, in den letzten Jahren öfter erleben, die selber aktivistisch eingestellt ist. Ich beobachte auch jedenfalls ein bisschen in Ansätzen, dass die neuere Richtergeneration auch einen aktivistischen Ansatz hat. Die beschränken sich nicht mehr selber. In Amerika heißt das Judicial Self-Restraint, die richterliche Selbstbeschränkung. Sie beschränken sich darauf, zu schauen, sind die Gesetze eingehalten worden oder nicht. Punkt. Es gibt in den letzten Jahren, die beiden Namen, die Sie schon genannt haben, sind ein Beispiel dafür. Es gibt in den letzten Jahren verstärkt auch Richter mit einem bestimmten aktivistischen Einschlag, die eben sagen, wir setzen das Recht ein, um bestimmte politische Ziele voranzubringen. Das kann man ja auch machen. Dann überschreiten die Richter aber ihre Grenzen, die ihnen die Verfassung zieht. Dann sind sie auch nicht mehr unabhängig, dann sind sie von einer bestimmten Ideologie geprägt, leben politischen Aktivismus aus und legen Gesetze und Verfassung in eine Richtung aus, die eben ihren politischen Zielen eher entspricht. Das ist nicht die Idee des Grundgesetzes von Gerichten, aber jedenfalls auch in meiner Beobachtung zunehmend die Praxis an vielen Gerichten. Nicht alle. Ich will hier nicht alle Richter und alle Gerichte über einen Kamm scheren, aber trotzdem, das lässt sich schon beobachten. Ich bringe Ihnen noch ein anderes Beispiel. Während der Corona-Krise haben die Gerichte auf allen Ebenen bis hoch zum Bundesverfassungsgericht praktisch, nicht ausnahmslos, aber praktisch fast alle Maßnahmen der Regierung, alle Corona-Maßnahmen der Regierung akzeptiert und durchgewunken. Es gab eine ganze Menge von Prozessen gegen alle möglichen Verordnungen. Meistens hat sozusagen die Regierung gewonnen und die Bürger, die ihre Freiheit verteidigt haben, haben verloren. Das hätten die Gerichte nicht machen müssen. Die hätten auch anders entscheiden können. Sie haben es aber trotzdem so gemacht. Da gab es dann auch so einen bestimmten Chorgeist vielleicht. Wir müssen jetzt mit der Regierung zusammenarbeiten, weil wir haben schwierige Zeiten. Es gibt ein schlimmes Virus und die Regierung tut, was sie kann. Und wir müssen die Regierung jetzt unterstützen. Wir dürfen der Regierung nicht in den Arm fallen, indem wir schwierige Urteile machen und indem wir Maßnahmen der Regierung aufheben. Das war auch so ein Spirit, der zu der Zeit so zu spüren war, der auch erklärt, warum die meisten Entscheidungen so ausgefallen sind. Das ist aber falsch. Das ist nicht das, was das Grundgesetz will. Das Grundgesetz will immer, dass die Gerichte der Regierung auch in den Arm fallen, zum Beispiel. Ja, also die Gerichte sollen darauf beschränkt sein, das Recht anzuwenden. Punkt. Nicht mehr. Und dafür, für diese Aufgabe, bekommen die Richter vom Grundgesetz auch die absolute Unabhängigkeit. Das ist die Idee. Das funktioniert aber in Teilen nur noch sehr bedingt.
Wäre denn da ein Ausweg, ich mache jetzt mal ein großes Thema auf, aber dann auch gerne gleich wieder zu,
ja.
Wäre es denn ein Ausweg, die Berufung von Staatsanwälten und Richtern zu verändern, dass man sozusagen zu einer Art, wie auch immer gestaltetem Wahlrecht kommt?
Also ich glaube schon, dass wir mindestens beim Verfassungsgericht ganz stark etwas ändern müssen an der Methode, wie Richter berufen werden. Das ist, finde ich, viel zu intransparent. Das ist ja eine Machtposition. Also das Bundesverfassungsgericht ist ja ein wichtiger Machtfaktor, wie wir an allen möglichen Punkten immer wieder sehen. Und wer diese Macht bekommt, welche Personen diese Macht bekommen, wird in sehr intransparenten Prozessen entschieden. Die Öffentlichkeit hat die meisten Namen noch nie gehört, wenn die plötzlich kommen. Die meisten Menschen in der Öffentlichkeit wissen gar nicht, wer da eigentlich Verfassungsrichter ist und diese Macht ausübt. Das finde ich auch in der Demokratie ganz problematisch. Ich denke tatsächlich, da könnte man sich mal umschauen, wie machen das denn andere Staaten? Wie werden denn da die höchsten Richter oder auch die Richter überhaupt ernannt? Also wenn sich die Vereinigten Staaten angucken, da werden die höchsten Richter ernannt, nachdem sie in einem längeren Prozess vom Parlament gegrillt worden sind. Sie müssen sich dem Parlament vorstellen, das Parlament guckt sich das ganz genau an. Mehrstündige, manchmal sogar mehrtägige Befragungen, kritische Befragungen gehören auch dazu, die auch dann eben natürlich von der Öffentlichkeit verfolgt werden können, von den Medien. Das wäre eine Möglichkeit. Das würde, glaube ich, auch die Legitimation des Bundesverfassungsgerichts wieder stärken. Man muss auch einsehen, das Bundesverfassungsgericht hat in den letzten Jahren deutlich an Zustimmung verloren. Es gibt immer wieder Umfragen, in denen danach gefragt wird, wie hoch das Vertrauen der Bürger in staatliche Institutionen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat immer noch ziemlich viel Vertrauen. Das ist vielleicht auch typisch deutsch, dass man so in Gerichte vertraut. Aber es hat deutlich weniger als noch vor 10 Jahren zum Beispiel. Da ist auch ein schleichender Prozess des Vertrauensverlustes im Gange. Und das ist natürlich für das Verfassungsgericht und auch für Gerichte insgesamt ein ganz großes Problem.
Also ich glaube, dass Sie da eine sehr wichtige Sache ansprechen für das Funktionieren auch von Demokratie und Rechtsstaat. Weil es gibt ja diesen berühmten Satz aus dem Gottesstaat vom Augustinus, was sind Staaten anderes, wenn das Recht fehlt, als eine große Räuberbande.
Ja.
Das ist sehr, sehr, sehr drastisch formuliert. Aber ich habe immer, dass eine der großen Leistungen des römischen Rechts, als es dann installiert worden war, gesehen, dass man Auseinandersetzungen, die ja stets und ständig stattfinden, weil Leute unterschiedliche Interessen, Vorstellungen etc. haben, dass man das Ganze formalisiert hat. Und diese Formalisierung ermöglicht Rechtsprechung, in dem sozusagen nicht Sympathie oder die Rolle spielt, sondern wir haben hier sehr formale Grundlagen, von denen wir ausgehen und die für uns entscheidend sind. Und die treffen halt für eine Vielzahl von Fällen zu. Wenn jetzt sozusagen dieses formalisierte Verfahren dadurch aufgehoben wird, dass ideologische Interessen von Richtern eine Rolle spielen, dann passiert es natürlich, was Sie gerade auch beschrieben haben, dass das Vertrauen sinkt, weil das Gericht nicht mehr als über den Parteien schwebend wahrgenommen wird. Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Ja.
Und im Übrigen, was Sie gesagt hatten zur Frage der Richterwahl, der Verfassungsrichterwahl, das ganze Prozedere wurde ja nochmal verschärft unter Angela Merkel. Da wurde ja nochmal verändert, ein wenig das Prozedere, das dann festgelegt worden ist bis zum Jahre 2030. Ja, wer dann wie irgendwie das Vorschlagsrecht hat und wenn die dann im Richterausschuss sind, dann müssen die auch nicht mehr ins Plenum gehen und so weiter. Also man hat sozusagen diesen Punkt nochmal verengt, der ohnehin schon nicht eine große Allee war. Ich würde aber nochmal sehr gerne konkret zurückkommen auf unsere Frage Klima. Sie haben ja ein großes Gutachten verfasst. Ich habe das mit großem Interesse und mit großer Sympathie und Bewunderung gelesen. Ich finde, dieses Gutachten sollte eigentlich auch für angehende Juristen ein Schulbeispiel werden, weil sie in dem Gutachten die Verfassungsmäßigkeit von Paragraphen 2 des Erneuerbaren Energiengesetzes untersucht haben. Mhm. Das ist ein ganz konkretes Fallbeispiel. Könnten Sie das noch etwas näher beschreiben?
Also wir haben den Paragraphen 2 EEG, Erneuerbare Energiengesetz, ja schon kurz angesprochen. Der beschäftigt sich mit der Frage, welches Gewicht hat das Interesse von erneuerbaren Energien im Verhältnis zu anderen Interessen? Also wenn irgendwo ein Antrag gestellt wird, dass erneuerbare Energien installiert werden, zum Beispiel eine Windkraftanlage oder ähnliches, dann muss eine Behörde entscheiden, ob der Antrag genehmigt wird oder nicht, ob die Anlage gebaut werden darf oder nicht. Und bis jetzt, bis zu diesem neuen Paragraphen 2 des EEG, war es so, dass dann alle verschiedenen Interessen, die sich auch widersprechen, die Interessen der Anwohner, deren Grundstückswert sinkt zum Beispiel, die Interessen der Natur, die Interessen der Landschaft, die Interessen des Artenschutzes, die sind alle unterschiedlich. Und widersprechen sich zum großen Teil auch. Die Anwohner hätten am liebsten, dass keine Windkraftanlage gebaut werden darf. Die Windkraftprojektierer natürlich wollen die Anlage bauen. Das ist ja ein Widerspruch. Und bis jetzt war es aus demokratischen und rechtsstaatlichen Gründen so, dass dann abgewogen wurde. Die Behörde musste ganz kompliziert und differenziert und sachlich und unvoreingenommen abwägen. Und dann dachte man, es gibt die optimale Entscheidung nach dieser Abwägung. Und das ist durch den neuen Paragraphen 2 des Erneuerbare Energiengesetzes faktisch abgeschafft worden. Diese Abwägung. Jetzt heißt es da, dass die erneuerbaren Energien immer im überragenden öffentlichen Interesse liegen und dass sie in der Abwägung sich praktisch fast immer, nicht ganz immer, aber fast immer durchsetzen müssen. Damit gibt es diese Abwägung nicht mehr. Und das ist aus meiner Sicht zum Beispiel auch eine Verletzung des Rechtsstaatsprinzips und des Demokratieprinzips, weil nämlich diese Notwendigkeit, dass abgewogen werden muss, sich aus dem Demokratieprinzip und dem Rechtsstaatsprinzip ergibt. In der Demokratie müssen möglichst alle Interessen bei einer Entscheidung berücksichtigt werden. Und das heißt ja Abwägung. Man muss erstmal die unterschiedlichen Interessen sammeln und dann gucken, wie wichtig die in diesem konkreten Fall sind. Und im Rechtsstaat ist es so, man will transparente, nachvollziehbare, möglicherweise auch von Gerichten überprüfbare Entscheidungen haben. Und dazu braucht man auch eine ausgefeilte Abwägung. Das heißt also mit anderen Worten, wenn, das waren die Habeck'schen Ostergesetze 2022.
Die faulen Eier.
Das sind die faulen Eier, die uns hinterlassen hat, genau. Wenn dieser Paragraph 2 sagt, es wird nicht mehr abgewogen, dann wird das Rechtsstaats- und das Demokratieprinzip und noch eine ganze Reihe von Grundrechten verletzt. Das ist sozusagen der Punkt. Das ist ein kleiner Paragraph, ein sehr versteckter, spezieller Paragraph. Der ändert aber jedes Genehmigungsverfahren in Deutschland, wenn dabei erneuerbare Energien eine Rolle spielen. Und es macht die Genehmigung der erneuerbaren Energien praktisch zwangsläufig.
Das heißt, auch mein Recht an Eigentum kann zur Disposition gestellt sein.
Ja, das steht zur Disposition. Es ist entwertet worden, weil Recht am Eigentum könnte heißen, Sie haben ein Grundstück da in der Nähe und ein Häuschen drauf zum Beispiel. Normalerweise wird das jetzt abgewogen. Ihr Recht auf Eigentum und das Recht des Anlagenbetreibers, wirtschaftliche Freiheit, da eine Anlage, Windkraftanlage zu bauen. Das wird normalerweise abgewogen. Es wird jetzt nach dem neuen Paragraphen 2 EEG nicht mehr abgewogen, sondern der Anlagenbetreiber setzt sich durch. Und das ist natürlich eine Rückstufung und ein harter, ganz harter und wie ich finde nicht verhältnismäßiger Eingriff in Ihr Eigentum. Und auch deswegen ist dieser Paragraph 2 aus meiner Sicht verfassungswidrig.
Also mich erregt das ja deswegen schon ein bisschen, weil meine Grundhaltung die ist, dass der Eigentümer in Deutschland zu wenig Rechte hat. Besonders wenn wir über Immobilien reden. Also es gibt ja diesen zur Maxime geronnenen Satz der Engländer, my home is my castle. Und wenn ich mir überlege, wie sehr mein Eigentumsrecht an meinem Grundstück, bis dahin, dass ich Grundsteuern zahlen muss, was ich überhaupt gar nicht einsehe, offen gestanden, wie das schon eingeschränkt ist, jetzt kommt diese weitere Einschränkung noch hinzu. Also das finde ich hochproblematisch. Aber Sie haben einen Begriff mehrmals aufgegriffen, und zwar der Begriff, der ja sozusagen das Sesam öffne dich ist, des öffentlichen Interesses. Meine erste kurze Frage, gibt es denn überhaupt eine juristische Definition dessen, was man unter öffentlichem Interesse zu verstehen hat?
Dieser Begriff öffentliches Interesse ist ein ganz weiter Begriff, ein ganz offener Begriff, der im konkreten Einzelfall von den Juristen mit Inhalt gefüllt wird. Das würde zum Beispiel heißen, in dem Beispiel, über das wir gesprochen haben, Windkraftanlage, öffentliches Interesse heißt Klimaschutz. Wir müssen den Klimaschutz voranbringen. Das könnte ein öffentliches Interesse sein. Oder das öffentliche Interesse könnte sein, ganz direkt definiert, das überragende öffentliche Interesse sogar, ist, dass möglichst viel erneuerbare Energien genehmigt und gebaut werden. Grundsätzlich ist es so, öffentliches Interesse, der Begriff ist das Gegenteil zum Individualinteresse. Der Mensch lebt nicht ganz alleine, er lebt auch in Gemeinschaften. Das heißt, seine individuellen Interessen müssen abgewogen werden, in manchen Fällen auch mit dem öffentlichen Interesse. Das ist auch verfassungsrechtlich festgelegt. Man muss auch manchmal Lasten tragen für die Allgemeinheit. Aber dabei ist ganz wichtig, dass die Lasten nicht nur verhältnismäßig sind, sondern auch gerecht verteilt werden. Das ist auch wichtig.
Es gibt aber noch darunter einen Punkt, und zwar, die Allgemeinheit besteht ja letztendlich aus der Summe der Einzelheiten. Mir kommt das öffentliche Interesse zuweilen vor wie ein Zirkelschluss. Und zwar deshalb, weil das öffentliche Interesse kann ja nur das Interesse aller sein oder einer Mehrheit. Sonst würde ich ja sagen, das öffentliche Interesse ist ein bestimmter Glauben. So, und wenn ich das nicht sage, sondern ich sage, okay, das öffentliche Interesse ist das Interesse einer Vielzahl von Bürgern in diesem Land, dann muss dieses öffentliche Interesse, wenn als öffentliches Interesse definiert wird, eine Rückkopplung haben zu den Interessen der Bürger dieses Landes. Und das wird natürlich ausgehebelt, deswegen sage ich Zirkelschluss, wenn man eine biologische oder wie auch immer größer als öffentliches Interesse vorgibt. Und da kommen wir jetzt genau zu diesem Punkt. Letztendlich beruft sich ja auch das Bundesverwaltungsgericht in dem Beschluss zur Klage der deutschen Umwelthilfe immer wieder auf diesen Klimaschutzartikel Grundgesetz. Deswegen erstmal meine ganz einfache Frage, wie ist das Teil da überhaupt reingekommen?
Durch die deutsche Wiedervereinigung würde ich jetzt mal ganz frech sagen. Ja,
interessant. Das haben die Ostdeutschen nicht gewollt übrigens.
Das glaube ich. Bei der Wiedervereinigung ist ja einiges passiert, was die Ostdeutschen nicht gewollt haben. Aber das ist ein ganz anderes Thema jetzt, glaube ich. Das ist der Artikel 20 klein a. Da findet sich erstmal nichts drin von Klimaschutz. Da geht es nur darum, dass der Staat als Staatsziel die Verpflichtung bekommt, die natürlichen Lebensgrundlagen auch in Verantwortung für die zukünftigen Generationen zu schützen. Das ist ja erstmal ein sehr nettes Ziel. Also die natürlichen Lebensgrundlagen, also die Umwelt, zu schützen, auch für die nächsten nachfolgenden Generationen. Das ist sozusagen der Nachhaltigkeitsgedanke. Und jetzt ist natürlich die Frage, was fällt da alles drunter? Und dann fangen die Juristen an auszulegen und sagen, ja, das fällt da drunter, das fällt da drunter, das fällt da drunter. Und dieser 20a kam 1994 im Nachgang zur Wiedervereinigung, als man nochmal über das Grundgesetz und über Innovationen für das Grundgesetz gesprochen hatte, in die Verfassung. Den gibt's also erst seit 1994. Inzwischen wird ausgelegt, und weil man eben international von dieser Klimaideologie erfasst ist, spielt das natürlich dann hier auch eine Rolle. Dann wird das ausgelegt und sagt, naja, zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen gehört natürlich auch der Schutz des Klimas. Deswegen in Artikel 20a im Grundgesetz steckt der Klimaschutz tatsächlich drin. Das ist inzwischen anerkannt. Aber ganz wichtig, das sagt sogar das Bundesverfassungsgericht in seinem sehr problematischen Klimaschutzbeschluss von 2021, der Klimaschutz ist wichtig, aber nur ein Faktor unter anderen. Also das Bundesverfassungsgericht betont auch, dass der Klimaschutz nicht allem anderen vorgeht. Er ist wichtig, deswegen spielt er in der Abwägung auch eine Rolle, wenn es darum geht, was müssen wir jetzt tun, um die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Er ist aber nicht das allein entscheidende, wichtigste Ziel in Deutschland. Auch wenn der Klimaschutz in Artikel 20 Grundgesetz drinsteht, heißt das nicht, dass die Politik den Klimaschutz über alle anderen Ziele, nicht nur die Umweltziele, sondern auch über andere Ziele stellen darf. Punkt. Ganz wichtig, in der öffentlichen Diskussion wird ja ganz oft, vor allen Dingen auch von entsprechenden Aktivisten, der Eindruck erweckt, es geht nur um den Klimaschutz. Das ist jedenfalls nicht die Einstellung der Verfassung. Diese Einstellung ist sogar verfassungswidrig.
Da müsste man sich nochmal genau anschauen, diesen Beschluss, von dem ich eingangs geredet habe, des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig auf die Klage der Deutschen Umwelthilfe, wonach wir jetzt im Übrigen Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung 2023 nicht ausreichen sollen und wir sie noch verschärfen müssen. Ob er, so wie Sie es gerade beschreiben, wirklich mit dem Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts zu begründen ist.
Die versuchen sich ja da anzuschließen an das Bundesverfassungsgericht. Das müssen sie auch. Sie dürfen dem ja auch nicht widersprechen. Der Wahnsinn ist, dass beide Gerichte anfangen, die konkrete Klimaschutzpolitik der Bundesregierung zu beurteilen. Die mischen sich sozusagen in die Politik ein. Sie gehen über ihre richterlichen Grenzen hinaus. Und das ist ein Problem. Das Bundesverfassungsgericht hat ja ganz konkret gesagt in diesem Klimaschutzbeschluss, dass im alten Klimaschutzgesetz vor 2021, dass in diesem Gesetz nicht konkret geregelt ist, wie ab 2031 CO2 reduziert werden soll, ist verfassungswidrig. Das muss man sich vorstellen. Eine Politik, die die Zukunft betrifft, soll verfassungswidrig sein. Die Gestaltung der Zukunft unter Berücksichtigung möglichst vieler Interessen, das ist die typische Politikaufgabe und die typische Aufgabe der Regierung. Und das Gericht schaut im Nachhinein, ob das, was gemacht worden ist, in Ordnung ist. Das ist eine ganz andere Art und Weise zu denken. Und diese Grenze sprengt das Gericht, das Bundesverfassungsgericht 2021 und jetzt so ähnlich wieder das Bundesverwaltungsgericht vor ein paar Tagen. Das ist ein eklatanter Bruch der Gewaltenteilung. Die mischen sich in politische Angelegenheiten ein, die sie nichts angehen. Das ist völlig unangemessen. Das macht mich tatsächlich auch ein bisschen fassungslos, wie die Richter da ihre richterliche Zurückhaltung fallen lassen und sich als Politiker betätigen.
Für mich ist das Skandalon im Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichtes diese Nachhaltigkeitsidee für künftige Generationen, dass man sozusagen voraussetzt, damit künftige Generationen noch in Freiheit leben können, müssen wir heute die Freiheit einschränken dafür, dass später die Freiheit nicht eingeschränkt werden muss. Und das, und jetzt kommt eigentlich für mich als Historiker, für mich als Philosoph, der Aufschrei, der da lautet: Woher wissen die Herrschaften, wie es im Jahre 2040 aussieht? Haben sie eine Glaskugel? Sind sie von der Muse oder einem Gott geküsst? Ich weiß es nicht.
Ja, genau.
Ich weiß nur eins, dass alle Klimaschutzmodelle, die errechnen, dass es so und so aussehen könnte, fragwürdig sind.
Das ist richtig. Und wenn man noch ein bisschen sich genauer das Urteil anguckt, dann merkt man, wie dumm und anmaßend die Begründung ist. Die Begründung ist nämlich noch viel simpler und viel zu unterkomplex. Die Begründung heißt, wir haben bis 2040 ein bestimmtes CO2-Budget. Mehr dürfen wir nicht verbrauchen. Und deswegen müssen wir anfangen, möglichst jetzt schon möglichst viel zu sparen, damit wir nicht am Ende so sparen müssen, dass von der Freiheit nichts mehr übrig bleibt. Auf den ersten Blick denkt man, okay. Auf den zweiten Blick denkt man, das ist unterkomplex, dumm und anmaßend. Man weiß ja gar nicht, ob das Budget tatsächlich dieses Budget ist. Man weiß gar nicht, wie sich die Welt weiterentwickelt. Man weiß gar nicht, wie sich die CO2-Maßnahmen insgesamt auswirken werden. Auf der Grundlage von solchen einfachen, unterkomplexen Gedanken, die Idee zu entwickeln, wir schränken heute die Freiheit ein, damit wir sie morgen nicht stärker einschränken müssen. Wie kann man auf einer solchen simplen Überlegung, CO2-Budget, solche weitreichenden, gesellschaftsverändernden Entscheidungen treffen? Das macht mich fassungslos.
Ja, Sie als Jurist, mich als Historiker, weil ich wiederum weiß, was scheinbar dort im Bundesverfassungsgericht nicht gewusst wird. Was ist eigentlich der Zivilisationstreiber? Der Zivilisationstreiber in der Geschichte der Menschheit ist die Anpassung an die Umweltbedingungen. Das ist der ursächlichste, existenziellste Treiber von Innovation. Es geht in Europa eine große Entwicklung los. Warum geht in Europa eine große technische Entwicklung los? Auch deswegen, weil Europa relativ unwirtlich ist, wenn ich es mit anderen Weltgegenden vergleiche. Das heißt, das Problem ist, dass wir uns nicht in der Lage sind, anzupassen an veränderte Umweltbedingungen, wenn wir die wirtschaftliche Basis vernichten, die uns ermöglicht, uns anzupassen. Es ist sogar ein Argument, was ein Anti-Nachhaltigkeitsargument ist, weil es letztlich die Vorsorge, die durch wissenschaftlich-technischen Fortschritt geschehen könnte, einschränkt.
So ist es.
Also das ist das historische Argument, was ich anfügen würde, und Sie haben völlig recht. Es sieht eben nicht besser aus auf der juristischen Ebene. Ich möchte noch mal ganz kurz fragen, es gibt ja in der ganzen Problematik immer sozusagen das Ass im Ärmel. Das Ass im Ärmel ist, wenn man irgendwas Unpopuläres machen will, wir müssen ja Europarecht beachten, wir müssen ja jetzt Europarecht hier durchsetzen. Und da gibt es verschiedene Beispiele wie die RED3-Linie, Richtlinie und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Ich habe den Eindruck, das ist so ein Wechselspiel. Man schiebt gerne nach Europa, was man hier haben möchte, aber sich nicht traut, durchzusetzen.
Ja. Genau so ist es. Das ist nämlich ein ganz fieses Argument. Man sagt, ja, wir würden ja gerne was anderes machen, aber Europa zwingt uns dazu. Die Frage ist, wer ist denn Europa? Die europäischen Gesetze, die europäischen Rechtsakte werden von zwei Institutionen entschieden. Zwei europäische Institutionen müssen zustimmen, bevor irgendwie ein politischer Inhalt zu einem europäischen Rechtsakt wird. Die erste Institution ist der Ministerrat. Wer sitzt denn im Ministerrat? Im Ministerrat sitzen die Fachminister, je nachdem, um welches Thema es geht, die Fachminister aus den Mitgliedstaaten. Also im Ministerrat sitzt immer ein deutscher Minister, der mitredet und der mitentscheidet. Wenn der Ministerrat eine bestimmte Entscheidung trifft, eine bestimmte klimapolitische Entscheidung trifft, dann hat ein deutscher Vertreter mitgemacht. Das ist derselbe deutsche Vertreter, der dann in Berlin zurück sagt, ja, tut mir leid, ich muss das leider jetzt machen. Und es geht weiter. Das zweite Gremium, das auch zustimmen muss, es reicht nicht, wenn es der Ministerrat alleine macht, ist das Europäische Parlament. Im Europäischen Parlament sitzen natürlich ganz viele deutsche Abgeordnete, die da mitmachen. Im Zweifel. Das ist ja nicht so, dass die Deutschen immer überstimmt werden. Das heißt, mit anderen Worten, in Europa wird ein Rechtsakt geschaffen, mit Hilfe unter Mitwirkung von deutschen Vertretern, dann sind dieselben deutschen Vertreter in Deutschland, sagen, ja Mensch, tut uns leid, ist ein blödes Gesetz, was da aus Europa kommt, aber wir müssen es leider anwenden. Das ist ein ganz fieser Trick, der da praktiziert wird.
Es gibt da so ein ganz klassisches Beispiel, ich hatte das mal recherchiert, und zwar im Dezember 2022. Es geht jetzt um den CO2-Emissionshandel. Mhm. Der Emissionshandel besagt nichts weiter, nichts anderes, als dass für den Ausstoß von CO2 die Industrie Zertifikate kaufen muss. Und das ist der sogenannte Zertifikatehandel für die CO2-Emissionen. Das verteuert natürlich das Ganze, und ich nenne das eine Fantasiesteuer, eine Atemsteuer. Aber lassen wir das Inhaltliche dahingestellt. Herr Habeck war im Dezember 2022 in Brüssel und hat die neue Richtlinie für das ETS, also Emissions Trading System, mitbeschlossen. Und witzigerweise, wir erinnern uns noch alle, dass Anfang 2025 eine große Aufregung herrschte, weil im Bundestag die CDU, CSU zusammen mit der AfD gestimmt hat, und da ging es um einen Entschließungsantrag in Richtung Migration. Am Morgen, was niemand mitbekommen hatte, am Morgen haben sie abgestimmt genau über diese ETS2-Richtlinie. Und diese ETS2-Richtlinie besagte nichts anderes, dass jetzt dieser CO2-Handel ausgeweitet wird, nämlich auch auf die Müllabfuhr, auf die Eigenheimbesitzer, auf den Handel. Also das heißt, nicht nur die Industrie, sondern der Handel wurde einfach ausgeweitet. Und das ist jetzt die Umsetzung, wie es dann hieß, von der CDU, CSU, die das mitbeschlossen hatte an dem Morgen, was so ein bisschen der Öffentlichkeit verborgen geblieben ist, weil die Aufregung ja dann im Laufe des Tages eine andere wurde. Mhm. Das wurde dann hingestellt, wir haben ja nur europäisches Recht umgesetzt, was aber vorher schon durch Herrn Habeck, der das als großen Sieg damals auch gefeiert hatte, beschlossen worden war. Kann denn Deutschland theoretisch im Zuge auch einer Verfassungsreform sich auch im Widerspruch zum EU-Recht bewegen?
Also, das ist eine schwierige, komplexe Frage. Die Grundlage ist tatsächlich erstmal, es gibt den Artikel 23 im Grundgesetz, der sagt, Deutschland muss bei Europa mitmachen, muss aktiv mitwirken bei der Vertiefung der europäischen Integration. Das heißt also, solange es diesen Artikel 23 gibt, und man kann darüber streiten, gibt es denn irgendwie irgendwo dann doch noch eine Grenze? Natürlich gibt es eine Grenze, weil jeder Artikel sozusagen im Grundgesetz nicht für sich selber alleine steht, sondern mit anderen Artikeln zusammengesehen werden muss. Das heißt, wenn sozusagen der Bestand des deutschen Staates gefährdet wäre oder wenn der Verfassungskern, wenn die Verfassungsidentität Deutschlands, also die ganz grundlegenden Dinge, Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaat, wenn das gefährdet wäre durch europäische Maßnahmen, dann müsste sich Deutschland nicht dran halten, trotz Artikel 23. Wenn aber Deutschland richtig aussteigen wollen würde, also wenn zum Beispiel Deutschland sich mehr oder weniger insgesamt aus der EU verabschieden würde, gibt es zwei Punkte, die berücksichtigt werden müssen. Erstens, ja, europäisches Recht erlaubt es, dass Mitgliedstaaten die Mitgliedschaft beenden. Das, was England gemacht hat, war juristisch sozusagen erstmal kein Problem. Man darf aus der EU aussteigen. Innerstaatlich, national, verfassungsrechtlich würde das aber heißen, dass man den Artikel 23 erstmal abschaffen müsste. Solange es den Artikel 23 gibt, der sagt, ihr müsst mitmachen und Europa vertiefen, solange kann man sich nicht wirklich dagegen wehren. Man müsste den Artikel 23 abschaffen, das geht. Man kann die Verfassung ändern, man kann auch Artikel streichen. Man braucht eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat. Das heißt also, juristisch wäre das die beiden Möglichkeiten, wie man sich widersetzen könnte. Entweder indem man sagt, es geht um die Verfassungsidentität, das muss dann aber wirklich so sein, oder indem man ganz krass aus der Europäischen Union aussteigt. Das Klügere, wir haben an England gesehen, wie schwierig das ist, aus der EU auszusteigen, nicht juristisch, sondern insgesamt wirtschaftlich und sonst irgendwie. Vielleicht ist das Klügere aber, in der EU stärker zu schauen, ob man nicht Mehrheiten für die eigenen Interessen findet. Die Klimaschutzanhänger haben es ja geschafft, aber vielleicht könnte es auch umgekehrt klappen. Man könnte ja auch versuchen, ob man durch entsprechende Allianzen unter den europäischen Mitgliedstaaten die EU auf ein neues Gleis setzt. Das wäre vielleicht die andere Alternative.
Ja, und ich habe auch gerade von Ihnen gelernt, es reicht ja schon, wenn die Regierung sagt, wir werden diese Geschichte, also das ETS 2 beispielsweise oder die RED 3 Richtlinie und, wir sind dagegen, wir machen das nicht mit und andere sagen auch, wir wollen das nicht, dann findet es ja auch nicht statt. Das wäre ja, das ist das, was Sie gerade beschreiben mit dem Finden von Mehrheiten. Ja. Dann wäre man dem auch nicht mehr ausgesetzt. Aber ich glaube, das Grundproblem liegt ja eher darin, nicht die Unfähigkeit, deutsche Interessen wahrzunehmen, sondern die Kenntnislosigkeit von deutscher Interessen. Das ist das. Mhm. Ich weiß nicht unbedingt, welche Interessen deutsche Regierungsvertreter in Brüssel dann vorantreiben, durchsetzen wollen. Ich habe es an dem Beispiel mit dem Emissions Trading System, dem ETS, getan und gerade benannt. Also das wäre ja nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber wir sind leider schon am Ende unserer Zeit, lieber Herr Professor. Und eine zweite Stunde wird mir nicht genehmigt vom Kontrafunk.
Ja.
Deswegen darf ich Ihnen jetzt sehr, sehr herzlich danken für Ihre erhellenden Ausführungen. Wünsche mir mehr dieser Gutachten von Ihnen, weil Sie doch die Dinge klarlegen.
Danke.
Und bedanke mich herzlich für die Diskussion heute.
Herr Dr. May, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung und für die wunderbare, spannende Diskussion. Danke.